bin es gar nicht mehr gewöhnt, hier so zu stehen. Kommt mir so groß vor. In der Vereinigung im Ostbereich gibt es nicht solche großen Häuser. Ja, als der Hubert Trinklage anrief, es ist heute also ein Sabbat, wo wir unseres Kapellenbaus gedenken, und mich gebeten hat, ich soll doch kommen und eine Predigt halten und nach Möglichkeit auch 500 Euro mitbringen, weil die Gemeindekasse ja so knapp ist hier in Barmbek, aber nicht nur in Barmbek. Und da habe ich gedacht, nee, also 500 Euro nehme ich nicht mit. Ich werde eine 40 malen. Vor 40 Jahren entstand also hier, und wir haben das hier in den Bildern gesehen, an diesem Ort, auf einem, ich weiß das, stabilen Fundament, hier unten ist ja Garage, ich glaube es sind 40 Stellplätze, wenn ich das nur so in Erinnerung habe, und ich habe mir das damals auch ein bisschen intensiv angeguckt, dieses Haus steht hier wirklich auf einem stabilen Fundament, euer Adventhaus. Und einige von euch sind ja noch hier, die also damals dabei waren. Aber seit dieser Zeit bis heute hat sich innerhalb dieses Hauses die Gemeinde natürlich personell verändert. Das merke ich sogar, vor 9 Jahren sind wir hier weggezogen, was sich alles so in eurer Gemeinde nach 9 Jahren so verändert hat. Ich meine so an Personen, wenn ich so durch die Reihen gucke. Dass noch einige unter uns sind, die damals schon dabei waren, dass manch einer verstorben ist und nicht mehr da ist, dass manche verreist sind oder woanders hingezogen sind und dass einige noch da sind, aber nicht kommen, obwohl sie kommen könnten, denke ich mal. Aber die Gemeinde lebt noch und die Gemeinde existiert noch. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ich würde so sagen, ich habe mir den Satz aufgeschrieben, Gott sei es gedankt, dass es so ist. Und ihr wisst ja, ich singe ja gern. Und wenn man an so ein Bauereignis oder an so ein Gemeindegeschehen sich erinnert, da haben wir ja Grund, uns zu freuen. Und wie kann man Freude zum Ausdruck bringen, dass das Haus noch dasteht und dass die Gemeinde dasteht? Dass wir singen miteinander. Jetzt singen wir einen altbekannten Kanon. Den singe ich jetzt mit euch. Welchen Kanon nehme ich? Ich nehme den, den wir alle kennen, damit wir nicht üben. Lasst uns miteinander. Kennt ihr den alle? So, und jetzt bitte ich euch, setzt euch alle gerade hin, damit ihr gut durchatmen könnt und lasst das raus, was drinsteckt. Wir singen oftmals nur wie die Mäuse. Wir brauchen viel Begleitung und haben es eigentlich mehr oder weniger nicht mehr drauf, a cappella zu singen. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich jede Woche 1,5 Stunden in einem Chor mitsinge. Das sind 60 Sänger. Das sind Lehrer, das sind Geschäftsleute. Was meint ihr, wenn die singen? Da geht auch was ab. Und das machen wir jetzt auch. Wir singen also jetzt den Kanon, teilen uns auf in 4 Gruppen. Jetzt, wie machen wir das jetzt? 4 Gruppen. 3 wären natürlich sehr schön, aber das sind 4er. Miriam, wie wollen wir aufteilen? Wo sitzt sie jetzt? Traut ihr euch das zu? Lasst uns miteinander hiervon, die ersten Reihen. Ich mach's mal so. Hier, ihr seid kräftig, ja? Ihr kennt's ja. Eine Gruppe, wo machen wir noch hier? Hier bei euch hier. Die zweite, ach du, das ist zu viel schon. Bitte? Die eine Gruppe hier. Eine Gruppe, okay. Hier können wir vielleicht halbieren. Die zweite Gruppe, die dritte Gruppe und die vierte Gruppe. So, du brauchst nicht mehr zu spielen, denn ich hol bloß den Ton. Wir singen es erst einmal durch, für die, die es nicht können. Also, lasst uns miteinander singen. Wir singen. wir einigen uns, singen, beten, loben den Herrn. Also, lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun. Singen, beten, loben den Herrn. 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 Jetzt noch eine Bitte. Wir sitzen, ja? Dann merkt man, dass man schleppt. Bleibt also im Tempo. So, ihr fangt jetzt an. Dann lasst uns mit. Singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns miteinander 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 singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun. Singen, beten, loben den Herrn. 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 Das hört sich gut an, wenn er hier vorne steht. Jetzt weiß ich nicht, ich werde das nicht in die Länge ziehen. Also, wir existieren noch als Gemeinde Barmbek nach 40 Jahren. Wir haben gut gebaut, wir haben ein sicheres Fundament. Und ich habe selbst mal verantwortlich eben auch bauen müssen und weiß, wie wichtig ein Fundament ist. Ich wollte schon den Konstantin Heibel anrufen, dass er als Architekt mal hier was Sachliches dazu sagt. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Ich werde es mit meinen eigenen Worten tun. Es kommt ja so ein bisschen aus dem Lateinischen, der Begriff Fundament. Und man muss den übersetzen mit Grundlage, mit Grundlage, mit Hauptsache. Wir reden ja auch von dem Fundamentalen, wenn wir über Grundsätzliches reden. Und im Bauwesen ist das eben nicht anders. Da gehört eben das Fundament zu einem ganz wesentlichen Teil eines Hauses. Der also in der Erde liegende Unterbau eines Hauses, wie man eben auch sagt, der bauliche Grundbaukörper, der dann die Baulasten, die dann darauf gesetzt werden, eben das Haus auf dem Baugrund weiterleitet, wird also ins Erdreich, diese Last wird übers Fundament, die Baulast ins Erdreich hinein geleitet. Und wenn eben kein stabiles Fundament da ist, dann ist eben so ein Bau eben eine wackelige Geschichte. Jesus hat ja mal das gleichnishaft gesagt im Neuen Testament, hat er von einem gesprochen, der hat auf Felsen gebaut und das Haus blieb stehen. Und der andere, der hat auf Sand gebaut. Ich habe ja viel auch Kindergottesdienst halten müssen in meinen Dienstjahren, wo ich noch jünger war und habe mit Kindern zu tun gehabt. Da hat es ein Lied gegeben, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch kennt in eurem Bereich, hat 3 Strophen. Da habe ich immer gesungen mit den Kindern, ein kluger baut sein Haus auf Felsengrund. Der Regen kommt, die Flut steigt und das Haus bleibt stehen. Ein Narr hat auf Sand gebaut. Der Regen kommt, die Flut steigt hoch und das Haus kippt um. Und die 3. Strophe heißt, so baut dein Haus auf den Herrn Jesus Christus und der Segen strömt herab und Gebet steigt auf und das Haus bleibt stehen, das geistliche Haus. Das sind so schöne Vergleiche, die man dann so hat. Und deshalb habe ich dieses Thema gewählt. Das ist 1. Korinther 13, Vers 13. Die meisten von euch kennen dieses Wort, wo der Apostel Paulus sagt, dass eben Glaube, Hoffnung und Liebe, dass das zusammengehört und dass das das Fundament für unseren Glauben ist und die Liebe dabei das Wichtigste ist. 40 Jahre lang habt ihr eben als Gemeinde hier an dieser Stätte den Glauben erfahren dürfen. Ihr habt 40 Jahre ja von Hoffnung erfüllt sein dürfen und letztlich auch von der Liebe Gottes getragen worden zu sein und auch gemeinschaftliches Miteinander erlebt. Es fehlen oft die Worte darüber, über das, was man da so bei erlebt. Man merkt es oft gar nicht. Wirklich ein stabiles geistliches Fundament. Ich habe kürzlich gelesen in einer populären Zeitschrift, ich habe leider mir das nicht aufgeschrieben, in welcher Zeitschrift das war, habe natürlich das hier als Zitat von mir, damit kein Plagiat draus wird, habe ich das also in Gänsefüßchen hier gestellt. Und zwar war das ein Artikel über das Glücklichsein im Leben eines Menschen. Man möchte ja als Mensch glücklich sein, man möchte auch im Gemeindeleben glücklich sein. Obwohl es in dieser Welt schon ernsthaft zugeht, möchte Gott noch, dass wir glücklich sind bei aller Ernsthaftigkeit in diesem Leben. Und da schreibt der Betreffende in diesem Artikel und sagt, es gibt fünf Wege zum Glücklichsein. Der erste Weg ist der Weg des Glaubens. Der zweite Weg ist der Weg der sozialen Beziehungen. Der dritte Weg ist der Weg des gesunden Humors. Der vierte Weg ist der Weg der Bewegung. Und fünftens, der Weg des Vertrauens. Das war für mich eine interessante und kluge Aussage. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da habe ich so gedacht bei mir, die Wege 2 bis 5 werden wohl von den meisten Menschen, denke ich mal, unterstützt und befürwortet. Soziale Beziehungen zu haben, einen gesunden Humor zu haben, viel Bewegung auch, wir sitzen viel zu viel im Auto, wir laufen viel zu wenig. Und der Weg des Vertrauens, Vertrauen ist auch Mangelware geworden. Da würden also die meisten Menschen zu diesen Punkten 2 bis 5 ihr Ja dazu geben. Aber was dann den Glauben betrifft, da habe ich dann so meine Bedenken auch aus der Erfahrung heraus. Ich erlebe das auch in Gesprächen jetzt, in diesen Tagen auch im Chor komme ich ins Gespräch mit Leuten, mit reinen Atheisten, die nicht an Gott glauben. Das ist nicht jedermanns Ding. Das möchten viele nicht. Aber man kann nicht sagen, dass die Leute ungläubig sind. Die sind schon gläubig. Nur, die glauben an alle möglichen Dinge. Ich habe ein anderes Wort gelesen. Unter dem Titel »Führen alle Religionen zu Gott«. Und da standen die interessanten Sätze, es ist doch letztlich egal, was man glaubt, Hauptsache man glaubt an irgendetwas. In unserer modernen Gesellschaft herrscht häufig die Meinung vor, dass im Glauben, in dem Gebet, in den Ritualen das zu finden ist, was die menschliche Seele sucht. Wo man glaubt und zu wem man betet, spielt letztlich dabei keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der Betreffende Kraft daraus schöpft. Wenn ich aber mein Leben betrachte, muss ich einfach sagen, wäre mir diese Antwort zu wenig. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, weil es nicht die eigentliche Sinnfrage meines Lebens trifft. Ich denke, für unser Leben reicht diese Einstellung nicht aus. Das ist zu wenig, einfach nur so zu vertrauen, irgendjemand oder irgendetwas. Wir wollen und müssen auch wissen, jedenfalls bin ich so und ihr seid letztlich auch so gestrickt, wir wollen und müssen wissen, wer die Person oder die Instanz ist, auf die wir uns verlassen sollen. Und das gilt erst recht, wenn es um die Fragen nach Gott und des Glaubens geht. Aber es muss auch selbstverständlich jemand geben, der dem anderen sagt, warum der Glaube fürs Leben so wichtig ist. Dieses geistliche Fundament. Glaube, Hoffnung, Liebe. Warum das so wichtig ist, muss es jemanden geben, der einem das sagt. Wir sitzen ja auch nur hier, du und ich, weil es mal jemanden gegeben hat, der uns auf Gott und sein Wort und über auch auf all diese Fragen eine Antwort gegeben hat, uns was erzählt hat. Und das läuft ja dann gelegentlich auch immer so glatt und reibungslos auch nicht ab, auch wenn es darin um eine frohe Botschaft für unser ganzes Leben geht. Ich habe deshalb, ich kürze da alles ein bisschen, einen Bericht aus der Bibel, eine Begegnung des Apostels Paulus mit einem kranken Mann, mit einem Lahmen, einfach mal herausgegriffen, wo ich meine, gerade in dieser Begebenheit kommt das, was ich hier im Thema sage, Glaube, Hoffnung, Liebe, sehr deutlich zum Ausdruck, obwohl das nicht beim Namen genannt wird. Ich möchte euch lesen im Zusammenhang, für die, die den Bericht nicht kennen, aus der Apostelgeschichte 14 und dort die Verse 8 bis 20. Ist gut, wenn man mal zuhört, einen biblischen Bericht und sich selber so nebenbei seine Gedanken machen kann. Apostelgeschichte 14, 8 bis 20. Es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße, konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Da hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lyakonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch genährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Beeindruckender Bericht. Das ist ein beeindruckender Bericht, der uns hier mitgeteilt wird. Hier wird deutlich, und das ist ja bis heute so. Gleichgültig lässt uns die Verkündigung von Gott oder über Gott und den Glauben niemand. Egal, ob es vor einer großen Menge oder unter vier Augen geschieht. Man ergreift überall Partei für die Synagoge, so war es damals hier in diesem Bericht, und auch für die Apostel. Und die dabei entstehenden Spannungen steigern sich leicht in sich selbst auf, wie wir ja das hier aus dieser Geschichte jetzt gehört haben. Auf der einen Seite freudige Sache, auf der anderen Seite das ganze Gegenteil. Wir nennen das ja bis heute in unserem Sprachgebrauch Mission oder Evangelisation. Und Mission und Evangelisation ist immer Geschichte von Gott. Mission ist immer Geschichte von Gott mit seinen Boten durchgeführt. Nie vorweg auch zu konstruieren oder hinterher in ein System zu bringen, auch nie ohne dabei Gefahren, Widerstand und manchmal auch Leiden ausgesetzt zu sein, aber auch eben nie ohne Siege und niemals ohne Freude zu erleben. Beides ist immer dabei. Und ich habe das in meinen 41 Jahren offiziellen Dienst als Prediger fast jeden Tag erlebt. Und wie hier auch in dieser Begegnung das deutlich wird. All das kommt also in dieser Begegnung durch. Ein Lahmer wurde durch Paulus gesund. Wunderbar. Der konnte noch nie in seinem Leben gehen. Und jetzt wusste er, wie es ist, mal gehen zu können. Als dieser ihn sah und merkte, Paulus, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, geschah, er konnte wieder gehen. Und jetzt die Reaktion. Die Reaktion der Leute, die das miterlebt haben. Ich weiß nicht, wie heute die Leute reagieren würden, wenn in unseren Reihen sowas passieren würde. Ich weiß nicht. Die Wirkung dieser Heilung ist auf heidnischem Boden passiert, nicht auf jüdischem Boden. Auf heidnischem Boden passiert. Anders als an der Tür im Jerusalemer Tempel. Die leicht erregbare Bevölkerung versteht das Geschehen, was hier geschah mit diesem Lahmen und Paulus, sofort heidnisch. Nicht göttlich, heidnisch. Mit Leichtigkeit erhebt die große Menge zwei Menschen aufgrund dieser Tat zu Göttern. Das ist heidnisch. Und lässt mit der gleichen Leichtigkeit Götter in Menschengestalt erscheinen. Und das ist bis heute so anders unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das Vokabular hat sich auch geändert. Heute haben wir den Begriff Idol. Idol übersetzt nichts anderes als Abgott. Und wenn man hineingeschaut in die Gesellschaft, ich interessiere mich auch ein bisschen für den Sport, wenn ich Sportsendungen sehe, klinke ich meistens das Palaver weg und gucke mir nur das Sportliche an, weil ich das mit den Idolen nicht mag. Aber die Menschen wollen es so. Was wollten denn die beiden Apostel mit ihrer Verkündigung bezwecken? Ging es wirklich in erster Linie um die Krankheit dieses Menschen? Natürlich auch, das war der Aufhänger. Aber in erster Linie ging es darum, den Aposteln, dass die Menschen und auch der Betreffende sich hin zu Gott wendet, sich bekehrt zu Jesus Christus. Zu Jesus Christus sollten sich die Heiden hinwenden, bekehren, sich abwenden von ihren Idolen, sich abwenden von ihren Göttern und sich dem wahren, lebendigen Gott zukehren. Wir hatten ja in der letzten Betrachtung am Sabbat diese wunderbaren Texte aus dem 2. Korinther 5 mit dieser wunderschönen Botschaft: Lasset euch versöhnen mit Gott. Ich bete jeden darauf, lieber Gott, lasst mich Menschen finden, dass ich denen das sagen kann. Lasset euch versöhnen mit Gott. Wir erhalten auch hier in diesem Bericht in Apostelgeschichte 14 erstmals auch einen Abriss einer Predigt vor Heiden, vor Atheisten, wird man heute sagen. Sind die Verse 5 bis 17 eine kurze, prägnante Predigt. Die erste Predigt, die eigene Heidenpredigt, die Paulus gehalten hat. Später hat er auf dem Areopag in Athen die große Predigt gehalten. Aber hier hat er schon mit kurzen Worten eine Heidenpredigt gehalten. Ich lese nochmal diese Verse von Vers 15. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Und so weiter. Das ist der Inhalt dieser Predigt. Es ist keine Predigt im Sinne der Predigt, wie gesagt, ist, wo er auf dem Areopag war in Athen. Dort hatte er mehr Zeit. Eine größere inhaltliche Ausführlichkeit liegt da auch zugrunde. Aber hier war wenig Zeit, deshalb auch so kurz. Das ist also der Ruf in dieser Stunde gewesen. Warum habt ihr den großen Wohltäter nicht geehrt, noch ihm gedankt? Natürlich kam dann auch die Botschaft vom Zorn und vom Gericht, damit eben auch bei diesen Leuten die hoffnungsvolle gute Nachricht gesagt und auch von Jesus und seinem Opfer gesprochen werden konnte. Und daraufhin begegnet den Aposteln Widerstand. Mit Macht. Bis aufs Messer, möchte man sagen. Man schleifte Paulus, man wollte ihn töten, man meinte auch, ihn getötet zu haben, aber er hat das Ganze überstanden. Er stand auf, als wäre nichts gewesen. Das Fazit daraus: in dieser Stadt erhielt ein Lahmer seine Gesundheit wieder, der aber auch Gott erkannt hat, vom Glauben erfasst worden ist, sein Herz mit Hoffnung erfüllt worden ist, er in eine frohe Zukunft blicken konnte und merkte, dass die Liebe Gottes sehr groß ist. Das hat dieser Mann erfahren in dieser Stunde. Und am nächsten Tag ging Paulus und die anderen in eine andere Stadt, nach Derbe, und dort haben sich auf einmal viele Menschen für Gott entschieden. Aber hier, wo er war, nicht, bis auf diesen Lahmen. So unterschiedlich wird also der Dienst derer bewertet und auch letztlich befolgt, die Menschen für das Reich Gottes gewinnen wollen. Und das ist letztlich auch bis heute so. Bis heute so. Glauben an Gott hat auch immer etwas mit Sehnsucht zu tun, mit Hoffnung. Das Leben, auch unser ganz normales, allgemeines Alltagsleben, ist ein ständiges Vorgreifen, in die Zukunft hinein. Was wird morgen sein? Ein ständiges Greifen in die Zukunft hinein. Und jeder von uns erreichte Zustand, wenn er schon dann erreicht ist, ist letztlich dann auch wieder nur Ausgangspunkt zu neuem Verlangen, zu neuer Sehnsucht, zu neuer Befriedigung mancher Bedürfnisse, die wir eben haben. So ist das Menschen. Der Friedrich Schiller, der große deutsche Dichter, hat mal gesagt in einem besonderen Zusammenhang, der Mensch hofft immer auf Besserung. Der Mensch ist nie zufrieden, der lebt immer nur im Morgen und übermorgen. Das heißt, wenn man dann älter wird, auch so wie ich, dreht man sich wieder sehr rum und guckt in das Gewesene. Nur solange der Mensch zu neuen Zielen unterwegs ist, befindet er sich noch am Leben. Ich denke, das ist auch im Leben einer Gemeinde so, sollte so sein. Das Leben sorgt also dafür, dass diese Sehnsucht, diese Hoffnung trotz zeitweiliger Erfüllung unendlich neue Nahrung erhält und eigentlich ungestillt bleibt. Und die Sehnsucht nach Liebe, die ja letztlich auch in unserem Thema drin vorkommt, ist eigentlich die dazu treibende Kraft für Glauben und für Hoffnung. Es wäre nicht Glaube an Gott, wenn darin nicht auch das Moment der Sehnsucht, der bleibenden Hoffnung ein starker und letztlich der dominierende Faktor wäre, die in Erfüllung gehende Hoffnung, dass Gott eines Tages sein ewiges Reich aufrichten wird, sodass für den Menschen eben eine Zukunft, eine helle Zukunft bereit liegt. Es wäre nicht Religion. Aber bis dahin sind wir noch hier und es ist letztlich noch nicht so weit. Und bis dahin wird es immer weiter so gehen wie bisher noch. Für manche ist Gott überall zu finden und für andere nirgends. Aber von diesem Glauben und von dieser Hoffnung und von dieser Liebe erfüllt zu sein, ist für uns alle wichtig, weil es das große Fundament ist. Und was die Hoffnung betrifft, las ich kürzlich bei Isaac Newton, nicht? Ihr wisst ja, wer Isaac Newton war, Gravitationsgesetz, er war ein Physiker, er war Astronom, der sich auch mit dem Buch Daniel sehr beschäftigt hat in seinem Leben, nicht nur Adventisten, sondern Isaac Newton hat sich zu seiner Lebzeit sehr mit dem Propheten Daniel auseinandergesetzt, hat interessante Aussagen auch gemacht, die unseren Auslegungen sogar sehr ähneln. Der hat einmal gesagt, und das finde ich sehr schön, dass er es gerade als Physiker sagt, als Astronom, ja, sehr gläubig sagt. Er hat einmal gesagt, wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen. Es war ja damals auch ein Wunder, dass der Lahme gesund geworden ist. Aber Isaac Newton sagt, ich werde drei Wunder sehen, wenn ich in den Himmel komme. Erstens werde ich viele Menschen dort sehen, die ich dort nicht erwartet habe. Wie war? Zweitens werde ich dort Menschen nicht sehen, von denen ich dachte, dass sie dort wären. Und das größte Wunder ist für ihn gewesen, dass er selbst dort sein wird. Fand ich gut. Das ist das Ziel unseres Glaubens, der Sinn unseres Glaubens, der Sinn unseres Lebens. Woher ich komme, wozu ich lebe, wo meine Reise hingeht, getragen auf Glauben, Hoffnung und Liebe. Der Glaube ist mit Bestimmtheit, darf ich so sagen, der wesentlichste Punkt zum Glücklichsein in dieser Welt, auch wenn man mal, und das kommt des Öfteren vor, kleingläubig ist oder seine Zweifel hat. Aber ich würde sagen, dem Kleingläubigsein ist leichter beizukommen als dem puren Unglauben. Der generell eben Gott ablehnt und mit Gott nichts zu tun haben will. Der Unglaube ist, ich habe darüber nachgedacht, eigentlich ein Standpunkt, ein menschlicher Standpunkt, ein gefestigter, ein unbeweglicher Standpunkt. Der Glaube ist auch kein anderer Standpunkt, er ist auch ein Standpunkt. Und auch nicht viel anders als der Standpunkt des Unglaubens. Der Glaube ist für mich eine Bewegung. Eine Bewegung, ein waches, sinnvolles Gehen durchs Leben. Und nicht irgendwo starr festgenagelt. Ein waches, sinnvolles Gehen durch dieses Leben. Und der Glaube ist auch, wenn ich jetzt mit der Geschichte von hier Apostelgeschichte 14 vergleiche, würde ich auch nicht sagen, in erster Linie ist der Glaube ein Schauwunder. Für viele war das damals, was mit dem Lahmen geschehen ist, ein Schauwunder. Damit hat der Glaube an Gott in erster Linie heute auch nichts zu tun. Unser Glaube an Gott ist kein Schauwunder, um uns durch das Leben zu tragen, das Leben, das uns zur Verfügung steht, sondern der Mensch, und das ist jetzt meine Überzeugung, der Mensch braucht ein Beziehungswunder. Und das Beziehungswunder, was ich meine, ist meine Beziehung zu Jesus Christus, durch den ich den eigentlichen Sinn und Dasein meines Lebens erkannt habe. Und ich habe damals, als ich hier noch bei euch Prediger gesagt, oftmals den Satz gesagt, ich muss wissen, woran ich glaube, woher ich komme, wozu ich lebe und meine Reise, wo sie hingeht. Es kann nicht sein, dass ich ein Zufallsprodukt bin, das lebt und eines Tages ist es nicht mehr da, weil es gestorben ist. So einfach ist es nicht. Ich bin jetzt auch jemandem begegnet, der mir gesagt hat, ich werde nicht mehr lange zu leben haben. Und mir dann, weil ich dann auf den Glauben ihn hingewiesen habe, dann gesagt hat, ja, ich müsste mir eigentlich mal Gedanken drüber machen. Und da rutschte mir raus, habe gesagt, das hätten sie viel früher auch schon machen können. Wir brauchen einfach dieses Beziehungswunder zu Jesus Christus, zum lebendigen Herrn. Er ist es, der uns sucht, er ist es, der uns findet und letztlich rettet. Wir müssen es nur ihm zulassen. 40 Jahre hat die Gemeinde Barmbek das bis heute geglaubt und glaubt es noch, hofft es noch und liebt es noch. Und ihr wisst, die Liebe, geliebt zu werden und lieben, ist das Wesen, macht das Wesen eines Menschen aus. Das braucht jeder. Und Gott ist die Liebe. Die Zahl 40 ist in der Bibel eine Zahl der Entscheidung. Ich wünsche euch als Gemeinde Barmbek im 40. Jahr in diesem Haus hier einen Drang nach vorn. Der liebe Gott möge euch als Gemeinde reichlich segnen, dass dieses Haus noch für viele Menschen offen steht und dass viele den Wunsch haben, hier reinzukommen, um Gott kennenzulernen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute, Gottes Segen in diesem Sinne auch weiterhin. Amen. Reicht, ne? Oder? Ja.